Dieser Podcast wird präsentiert von Sustainable Switzerland, der Plattform für eine nachhaltige Schweiz.
NZZ Geopolitik.
Ladies and gentlemen, members of the International Press Corps, good afternoon.
Am 23. Juni, 10 Tage nach Beginn des israelisch-iranischen Krieges, tritt in Paris ein älterer Herr vor die Presse.
This is a historic moment.
Gekleidet im dunklen Anzug, das weißgraue Haar akkurat zurückgekämmt, links und rechts 2 Fahnen, auf denen ein goldener Löwe mit Schwert und eine Sonne zu sehen sind. Es sind die Embleme des alten persischen Kaiserreichs.
Our beloved Iran has been dragged into a devastating conflict.
Und der spricht, heißt Reza Pahlavi und ist der Sohn des letzten iranischen Schah, bevor die Monarchie 1979 gestürzt wurde.
The foundation of this 46-year tyranny are shaking. This is our Berlin Wall moment.
Reza Pahlavi ist überzeugt, jetzt, während Israel und Iran Krieg führen, jetzt ist der Moment der Rückkehr.
So today I have a direct message for Ali Khamenei.
Und er wendet sich direkt an Ali Khamenei.
Step down.
Und fordert ihn auf, die Macht abzugeben.
And if you do, you will receive a fair trial and due process of law.
Marcel Dirsus, auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß sind die Chancen, dass Reza Pahlavi in der nächsten Zeit das höchste Staatsamt im Iran übernehmen wird? 1, keine Chance, 10 auf jeden Fall.
Vielen Dank für die Einladung. Gute Frage. Die langweilige, aber akkurate Antwort ist wahrscheinlich, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, der CIA weiß es nicht, der israelische Geheimdienst weiß es nicht und wahrscheinlich wissen es auch viele Iraner nicht. Denn die Stabilität in diesem Regime hängt maßgeblich davon ab, was einige wenige an der Spitze machen. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen spekulieren sollte, dann würde ich sagen, das hat absteigende Wahrscheinlichkeiten.
Okay.
Also ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass Ali Khamenei seine Macht verliert. Dass das Regime kollabiert, ist weniger wahrscheinlich und dass der Sohn des Schahs es dann ersetzen sollte, ist noch mal weniger wahrscheinlich.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Ich bin David Vogel und heute sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler Marcel Dirsus über Regime Change und die Frage, warum es so schwierig ist, ein tyrannisches Regime zu Fall zu bringen. Nochmals herzlich willkommen, Marcel.
Danke.
Am letzten Wochenende haben die schiitischen Muslime das wichtige Ashura-Fest gefeiert, so auch die Schiiten in Teheran. Und für viele völlig überraschend taucht in der großen Moschee von Teheran der oberste Führer des Iran, Religionsführer Ali Khamenei, auf. Wir hören es, die Menge jubelt. Es ist der allererste öffentliche Auftritt von Khamenei seit dem Ende des jüngsten Krieges mit Israel. Und die Menge dreht sich zu ihm und ruft ihm zu: Löwe, Löwe. Und dann weiter: Das Blut in unseren Adern ist ein Geschenk an unseren Führer. Also überschwängliche Loyalität in der Moschee in Teheran. Man muss dazu sagen, das sind Aufnahmen verbreitet vom iranischen Staatsfernsehen. Und wir erinnern uns, zu Beginn des Krieges deuteten die Israelis klar an, dass sie einen Machtwechsel wollen. Netanyahu hat das iranische Volk direkt angesprochen. Auch Trump hat Andeutungen gemacht. MIGA hat er gepostet, Make Iran Great Again. Doch diese Aufnahmen, eben vom Staatsfernsehen im Iran, sollen natürlich zeigen, vom Machtwechsel, von Regime Change, keine Spur, Marcel.
Das stimmt. Wir wissen natürlich nicht, was hinter den Kulissen passiert. Aber falls das der Versuch eines Regime Changes gewesen sein sollte, ist er augenscheinlich gescheitert.
Wie ist denn das möglich? Ich meine, dieser Krieg war eine Demütigung für den Iran. Die Israelis haben 30 hohe Kommandanten und hunderte Zivilisten getötet. Das iranische Nuklearprogramm ist zurückgeworfen. Und gleichzeitig heißt es ja immer, dass nur 20% der Iranerinnen und Iraner überhaupt hinter dem Regime stehen. Also wie ist es möglich, dass Khamenei immer noch die Nummer eins ist nach dieser Demütigung?
Es kann durchaus sein, dass Khamenei im eigenen Land total unbeliebt ist. Aber für diese Sorte Machthaber ist es in der Regel nicht entscheidend, was die Masse denkt. Sondern was für diese Machthaber wirklich wichtig ist, ist, wie ein kleiner Teil an der Spitze des Regimes sich zu ihnen verhält. Und das hört sich erstmal natürlich komfortabel an. Mhm. Denn man hat natürlich viel mehr Raum für Manöver, man hat viel mehr Freiheit, um Dinge zu entscheiden, weil man einen großen Teil der Bevölkerung effektiv ignorieren kann. Mhm. Allerdings ist das natürlich auch oft eine Falle. Denn wenn man nur einen kleinen Teil der entscheidenden Leute verliert, dann kann man auch die Macht verlieren. Das heißt, diese Inszenierung dieser großen Loyalität von der Masse der Menschen kann ein Signal sein, aber eigentlich kommt es im Kern darauf an, wie diese kleine Elite sich um den Machthaber positioniert.
Stichwort Elite. Ich meine, diese Elite ist doch arg getroffen worden von den Israelis. Es waren enorme Verluste, insbesondere in der Armee und in der Nuklearwissenschaft. Und trotzdem gibt es keine Signale eines Rumorens innerhalb dieser Elite.
Es ist extrem schwer, von außen so ein Regime zum Wackeln zu bringen oder sogar zum Fall zu bringen. Denn natürlich gibt es die direkte Bedrohung von einigen wenigen durch die Israelis in diesem Fall. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass im Iran herrscht dieses Regime und die Regimeeliten haben wahrscheinlich richtig kalkuliert, dass diese Luftschläge nicht dazu führen werden, dass das Regime tatsächlich fällt. Und im Kern funktionieren diese Regime über einen Eindruck der Unausweichlichkeit. Also man unterstützt das Regime nicht unbedingt, weil es ein großes ideologisches Projekt gibt oder weil man eine persönliche Loyalität zum Machthaber hat, sondern weil man glaubt, dass das Regime an der Macht bleiben wird. Und wenn man glaubt, dass das wahrscheinlich ist, dann macht es keinen Sinn, sich dem Regime zu widersetzen. Denn nicht nur verliert man womöglich seine Macht oder sein Geld, sondern man könnte sogar im Gefängnis landen oder vielleicht sogar getötet werden. Und unter diesen Umständen haben die Israelis es offensichtlich nicht geschafft, diesen Eindruck der Unausweichlichkeit zunichte zu machen. Und deshalb war es in dem Fall tatsächlich rational, für die allermeisten dieser Generäle und Geheimdienstler zum Regime zu stehen und sich nicht abzutun. Und ich glaube, ein großer Teil dieser Kalkulation ist, dass es ja von vornherein völlig klar war, dass die Israelis das Land nicht besetzen werden und auch nicht besetzen können.
Mit Bodentruppen, das ist nicht möglich.
Es gibt schlicht nicht genug Israelis, um das Land zu besetzen. Und selbst wenn es die gäbe, dann wäre dieser Einsatz natürlich ein völliger Albtraum. Mhm. Das heißt, wenn man in Teheran im Bunker sitzt, weiß man genau, der Iran wird nicht durch Israelis besetzt werden und wahrscheinlich auch nicht durch Amerikaner. Mhm. Und in dieser Situation darauf zu setzen, dass das Regime fällt und dass man sich ihm deshalb entgegensetzen sollte, ist im Grunde genommen irrational. Und deshalb werden die meisten es auch nicht getan haben.
Es macht total Sinn, was du sagst, Marcel, dass die Elite um einen Diktator oder in einem Regime wie im Iran so wichtig ist. Trotzdem muss ich zugeben, dass ich immer an das Gegenteil denken musste. Saddam Hussein, Gaddafi, das sind ja alles Männer. Männer, die nach außen alleine schalten und walten.
Alleinherrschaft als solches gibt es nicht. Mhm. Jeder politische Machthaber ist von jemandem anders abhängig. Die Frage ist nur, wie viele andere Leute braucht er und wen braucht er? Und das gilt genauso für eine funktionierende Demokratie wie für Nordkorea, für Russland oder zum Beispiel auch den Iran. Wer genau diese Leute sind, das unterscheidet sich natürlich. Im Iran sind es vielleicht Geistliche, es sind vielleicht die Anführer der Revolutionsgarden. Und das ist natürlich dann in Russland anders und in Nordkorea anders. Aber alle diese Regime haben gemein, dass es einen verhältnismäßig kleinen Kreis gibt an Leuten, die man auf seiner Seite halten muss. Mhm. Und das kann man entweder tun, indem man ihnen was Gutes tut, also indem man ihnen zum Beispiel Geld gibt oder Macht gibt, oder man kann es probieren durch Repression. Es ist allerdings so, dass Repressionen immer auch ein gewisses Risiko birgen. Ja, also auch diese Vorstellung, dass man als Diktator sozusagen links und rechts die Leute ohne Grund erschießen kann, ist nicht ganz richtig. Natürlich kann man das einfacher machen als ein demokratischer Machthaber, aber immer wenn man Repressionen benutzt, gibt es ein Risiko, dass die Dinge aus dem Ruder laufen. Deshalb versuchen effektive Diktaturen in der Regel Repressionen damit zu kombinieren, dass sie diesem inneren Zirkel etwas geben, was sie auch tatsächlich haben wollen.
Was wäre denn das?
Naja, im Iran zum Beispiel sind die Revolutionsgarden eben nicht nur dafür da, dass die externen Projekte der Regierung im Ausland voranzutreiben, sondern sie sind auch ein riesiger Player in der iranischen Volkswirtschaft. Ja, also ein großer Teil der iranischen Volkswirtschaft wird durch die iranischen Revolutionsgarden kontrolliert. Und das führt natürlich dazu, dass viel Geld fließt und von dem Geld kommt auch nicht alles da an, wo es hingehört. Das heißt, man kann Geld abzwacken in der Wirtschaft oder in Russland zum Beispiel durch Rüstungsprojekte oder vielleicht wird irgendwo eine Firma privatisiert und ein wichtiger Berater kann sie zu einem sehr guten Preis kaufen. Also es gibt allerlei Mittel und Wege, wie man diesen Leuten etwas geben kann, was sie wollen, um sie dafür zu incentivieren, dass sie auf der Seite des Regimes bleiben.
Wirkt ein bisschen paranoid.
Total. Die allermeisten dieser Anführer sind paranoid. Also das sind Leute, die natürlich eine total merkwürdige Psychologie haben. Ja, und wenn man sie als Kollegen hätte, dann wären sie schrecklich. Ja, also in so einem Büroumfeld mit Saddam Hussein arbeiten wäre kein Geschenk. Aber innerhalb des Systems, in dem sie arbeiten, sind viele der psychologischen Eigenschaften, die sie haben, tatsächlich nützlich. Man muss in gewisser Weise paranoid sein. Man muss dazu in der Lage sein, Gewalt anzuwenden oder Gewalt anzudrohen gegen Leute, mit denen man sich gerade vielleicht noch völlig normal unterhalten hat. Denn innerhalb dieses Systems sind diese Bedrohungen real. Im Grunde genommen verbringt man einen Großteil seines Tages damit, einfach nur an der Macht zu bleiben, damit man auch am Leben bleibt.
Echt?
Viele dieser Strategien, die sich von außen vielleicht wahnsinnig anschauen, sind innerhalb des Systems rational. Es kann rational sein zu morden, es kann rational sein zu foltern. Denn wenn man die Macht verliert, verliert man oftmals nicht nur die Macht, sondern seine Freiheit oder vielleicht sogar sein Leben. Ja, als sich Politikwissenschaftler zum Beispiel angeschaut haben, was mit personalistischen Diktatoren passiert. Wenn sie die Macht verlieren, haben sie herausgefunden, dass mehr als 2/3 von ihnen entweder ins Gefängnis kommen, ins Exil gezwungen werden oder getötet werden. Das heißt, die Gesamtsituation ist extrem bedrohlich. Ja, und das führt auch dazu, dass die Leute falsche Entscheidungen treffen.
Kannst du das erläutern?
Wenn ich davon ausgehen muss, dass die Leute um mich herum eine riesige Bedrohung sind und ich weiß nie, wer wirklich loyal ist und wer nur so tut, weil die Leute natürlich einen großen Anreiz dazu haben, zu lügen, dann versuche ich mich mit einigen wenigen Leuten zu umgeben, von denen ich meine, dass sie tatsächlich loyal sein könnten. Das heißt, es ist schon mal so, dass ich nicht Leute befördere, weil sie kompetent sind. Denn Kompetenz kann ja im Zweifelsfall auch dazu führen, dass man mich kompetent absetzt. Das heißt, ich bin von diesen Loyalisten umgeben, aber auch bei denen kann ich mir nicht so richtig sicher sein. Und wenn ich sie jetzt befördert habe, dann ist es so, dass ich natürlich immer wieder das höre, was ich auch hören möchte. Denn von diesen Loyalisten wird mir keiner seine tatsächliche Meinung sagen, sondern wird mir sagen, was ich hören möchte. Und das führt über die Zeit dazu, dass sich viele dieser Machthaber von der Realität abkoppeln. Und irgendwann wissen sie gar nicht mehr, was in ihrem Land passiert, geschweige denn in anderen Ländern. Und das wiederum, diese Entkopplung von der Realität, kann zu katastrophalen Fehlern führen. Putin ist ein gutes Beispiel dafür. Am Anfang, als Putin an die Macht gekommen ist, war es tatsächlich so, dass er noch anteilig von Leuten umgeben war, die im Grunde genommen Technokraten waren. Ja, es gab noch ein gewisses Interesse daran, dass es zumindest der russischen Wirtschaft gut geht. Auch wenn es nur der Fall war, damit man mehr stehlen kann. Aber es gab noch dieses Gesamtinteresse. Und über die Zeit hinweg hat sich dann Putin immer mehr mit Leuten umgeben, die aus einem ähnlichen Hintergrund kamen wie er. Also Geheimdienstler vor allem, aber auch einige Militärs. Und als er dann immer mehr auf sie gehört hat, hat er natürlich eine bestimmte Sicht der Dinge mitbekommen. Denn diese Geheimdienstler wollten ihm A, nicht die Wahrheit sagen und sind natürlich sehr darauf geprägt, dass sie immer Bedrohungen sehen von außen und auch von innen. Das heißt, das hat die Paranoia von Putin im Grunde genommen noch verstärkt. Und als Resultat darauf hat er dann immer aggressiver im Äußeren agiert. Und diese Aggression im Äußeren hat dann wiederum dazu geführt, dass der Westen seinerseits reagiert hat. Und diese Reaktion des Westens auf die russische Aggression hat dann wiederum dazu geführt, dass die Leute, die Putin umgeben, quasi sagen konnten, hey, schau, ich hatte recht, so ist es, der Westen ist eine riesige Bedrohung. Das heißt, man ist im Grunde genommen in einer Art Feedback-Loop gefangen, der die Situation von Tag für Tag verschlechtert.
Ja. Und sind so im Ukraine-Krieg eigentlich gelandet.
Genau, so kann dann der Gedanke entstehen, dass es eine super Idee wäre, die Ukraine anzugreifen und dass man das Ganze in 3 bis 7 Tagen regeln könnte. Und mittlerweile hat er herausgefunden, dass es dann doch nicht ganz so einfach ist.
Und wenn du schon Putin erwähnst, Gegen ihn gab es ja vor zwei Jahren, also im Sommer 2023, gab es ja eine Meuterei von Wagner-Truppen, also von einer Truppe, die nicht zu seiner regulären Armee gehört, und die sind dann in Richtung Moskau marschiert und kläglich gescheitert. Ist das auch etwas, was in einer Diktatur eigentlich typisch ist?
Das ist typisch für die Sorte Zielkonflikte, mit denen sich Diktatoren jeden Tag rumschlagen können. Also wir denken uns jetzt mal kurz in den Kopf von Wladimir Putin oder Khamenei oder einem von diesen anderen Diktatoren. Wir wissen, dass die Leute, die uns am nächsten sind, im Zweifelsfall die größte Bedrohung darstellen, insbesondere das Militär. Denn das Militär und die Sicherheitskräfte haben natürlich einen Wettbewerbsvorteil, wenn es darum geht, Gewalt anzuwenden. Und mit einem Militärputsch lässt sich auch der gefestigste Diktator im Zweifelsfall sehr, sehr schnell absetzen. Das heißt, man hat diese Leute, man versucht sie natürlich nach Loyalität auszuwählen, man versucht ihnen Sachen zu geben, die sie wollen und so weiter und so fort. Aber das reicht nicht. Das heißt, das Nächste, was man macht, um das Putschrisiko zu senken, ist, dass man seine Sicherheitskräfte restrukturiert. Als Diktator möchte man auf keinen Fall einfach nur ein reguläres Militär haben. Was man als Diktator haben möchte, sind geteilte Sicherheitskräfte. Ja. Denn wenn man nur das eine Militär hat, dann könnte es jederzeit dazu kommen, dass der General, der ganz oben in diesem Militär sitzt, sich dafür entscheidet, einen abzusetzen. Das heißt, stattdessen hat man nicht nur das reguläre Militär, sondern man hat auch ein paralleles Militär, zum Beispiel bestehend aus Milizen oder Revolutionsgarden. Und dann hat man vielleicht auch noch eine Art militarisierte Palastgarde. Und das Ganze macht man mit dem Gedanken, dass man ein Signal sendet an den General ganz oben im regulären Militär, dass er es gar nicht erst probieren soll. Ja, es ist es nicht wert. Denn wenn er es probieren würde, müsste er durch diese Milizen und er müsste auch durch diese Palastgarde. Und genau das hat man auch in Russland gesehen. Putin hat sich im Grunde genommen mit Wagner ein Monster erschaffen, mit dem expliziten Zweck, das Regime gegen die eigenen Soldaten zu verteidigen, hat dann aber die Kontrolle verloren und dieses Monster ist dann in die falsche Richtung gelaufen und das hat dazu geführt, dass tatsächlich das Regime instabil wurde. Und etwas Ähnliches sieht man in vielen Diktaturen, zum Beispiel auch im Iran. Ja, dass es die Revolutionsgarden überhaupt gibt, hat genau mit diesem Gedanken zu tun. Man wollte sich ein Gegengewicht schaffen gegen die regulären Militärs, weil man den regulären Militärs nicht vertraut hat und man hatte Angst vor denen. Das heißt, man hat sich die Revolutionsgarden geschaffen. Und hier wiederum zeigt sich dann aber, dass man die Bedrohung im Grunde genommen nicht auflösen kann, sondern man kann sie nur hin und her schieben. Denn dieses System mit den parallelen Militärkräften reduziert zwar die Chance darauf, dass man in einem Putsch abgesetzt wird, aber es reduziert auch die militärische Effektivität.
Ja, es ist verzettelt.
Es ist verzettelt, genau. Man hat sozusagen die Wahl. Man kann entweder das effektivst mögliche Militär haben oder man kann nicht von seinem eigenen Militär abgesetzt werden. Aber es ist extrem schwer, beides zu haben. Und auch das hat man zum Beispiel in der Ukraine gesehen. Als die Russen in der Ukraine eingefallen sind, waren viele Leute davon überrascht, wie schlecht die Russen tatsächlich gekämpft haben.
Ja.
Und anteilig wird auch das daran liegen, dass das russische Militär nicht primär dafür gebaut ist, um Krieg zu führen, sondern es ist primär dafür gebaut, Putin nicht abzusetzen. Und wenn man aber diese Struktur hat, dann ist das natürlich nicht hilfreich, ja, weil es ist schwieriger zum Beispiel zu koordinieren, weil man diese verschiedenen Untergruppen hat und weil man diese komischen Kommandogewalten hat. Das ist alles für den eigentlichen Zweck nicht gebaut.
Wir sind gleich zurück.
Gemeinsam für eine nachhaltige Schweiz. Die Plattform Sustainable Switzerland zeigt dir neue Erkenntnisse aus Wirtschaft und Wissenschaft und bringt wichtige Akteure zusammen. Unterstützt von den Partnern BCG, BMW, D-Mobiliar, Google, Swisscom, UBS und weiteren. Fakten, Hintergründe und Infos findest du unter sustainableswitzerland.ch.
Marcel, du hast vorher erwähnt, dass die Israelis mit einer Bodenoffensive keine Chance gehabt hätten im Iran. Israel ist einfach viel zu klein dafür. Das ist völlig nachvollziehbar. Ganz anders die USA. Die Amerikaner haben in jüngster Vergangenheit den Irak und Afghanistan besetzt, immer mit dem Ziel Regime Change und Demokratisierung des Landes. Warum nicht auch im Iran?
Auch hier würde ich sagen, es ist schwer, in Donald Trumps Kopf zu schauen. Insbesondere bei Trump vielleicht noch schwerer als bei anderen. Aber natürlich gibt es gute Gründe, dass man so einer Intervention gegenüber skeptisch ist. Ich glaube, aus amerikanischer Sicht ist das erste Argument tatsächlich einfach die jüngere Historie. Die USA haben sich jetzt wiederholt die Finger verbrannt und es gibt einfach einen großen öffentlichen Widerstand dagegen, dass man überhaupt im Nahen Osten irgendwas macht und insbesondere, dass man Land besetzt. Und das Zweite ist, was ist das Interesse? Also ich glaube, dass die amerikanische Regierung schon noch davon ausgeht, dass man sich mit Teheran in irgendeiner Form und Weise einigen kann, ohne dass man das Land besetzen muss. Und wenn das der Fall ist, dann macht es natürlich Sinn, dass man auf eine andere Lösung setzt. Denn diese Interventionen sind extrem kostenreich. Ja. Nicht nur was Geld angeht, sondern auch was den Blutzoll angeht. Insbesondere bei einem Land wie dem Iran. Mhm. Also wenn man sich einfach mal das Land auf einer Landkarte anguckt, dann sieht man schon, dass eine Besatzung ein absoluter Albtraum wäre. Große Bevölkerungszahl, weite Teile des Landes sind durchzogen von Bergketten. Mhm. Und dazu kommt noch etwas, was in gewisser Weise ein Paradox darstellt. Wenn man sich überlegt, ob man von außen interveniert oder nicht, sagen wir mal mit dem Ziel der Demokratisierung, dann wissen wir, dass es in einigen Fällen viel wahrscheinlicher ist, dass sich ein Land tatsächlich demokratisiert, als in anderen Fällen.
Aha.
Wenn Länder schon mal in irgendeiner Form eine Demokratie waren und wenn Länder gewisse funktionierende Institutionen haben, dann ist es weitaus wahrscheinlicher, dass sie sich auch in Zukunft demokratisieren nach einer etwaigen Intervention. Das heißt im Umkehrschluss allerdings nicht unbedingt, dass diese Interventionen von außen attraktiver werden. Denn das Problem ist auch hier, man hat einen Zielkonflikt. Denn Länder, die funktionierende Institutionen haben, sind in der Regel auch Länder, die militärisch effektiver sind, weil diese funktionierenden Institutionen auch militärische Schlagkraft generieren. Das heißt, wenn wir das jetzt mal an einem ganz einfachen Beispiel festmachen. Die Intervention zum Beispiel gegen Nazi-Deutschland. Da war es von vornherein wahrscheinlicher, dass man das Land drehen könnte und dass man in Deutschland irgendwie eine funktionierende Demokratie herstellen könnte, in Theorie. Aber die Sachen, die es wahrscheinlich gemacht haben, dass das Deutschland Demokratie wird, haben auch dazu geführt, dass die Intervention gegen Deutschland extrem kostenreich war, weil das deutsche Militär effektiv war, unter anderem im Zusammenhang mit diesen funktionierenden Institutionen. Das heißt, man hat von außen quasi die Wahl zwischen einer relativ einfachen Intervention mit einer geringen Chance zur Demokratisierung oder einer teuren Intervention mit einer verhältnismäßig höheren Chance der Demokratisierung.
Und was würde das auf den Iran bezogen bedeuten?
Ich glaube, in einem Land wie dem Iran wäre es tatsächlich wahrscheinlicher, dass man das Land demokratisieren könnte. Aber die gleichen Dinge, die eine Demokratisierung wahrscheinlicher machen, führen auch dazu, dass ein Krieg gegen den Iran unglaublich kostenreich wäre.
Ja.
Und wenn man sich jetzt von außen überlegt, ob man dieses Risiko eingeht, dann ist es schlicht ergreifend meist für demokratische Machthaber es nicht wert. Ja, es ist nicht wert, so einen schweren Krieg zu führen, nur um ein Land zu demokratisieren. Selbst wenn man natürlich vor den Kameras sagt, Demokratisierung ist das Ziel, ist es natürlich in den seltensten Fällen der Fall. Es geht in der Regel um Interessen.
Mhm.
Und ich glaube, die Amerikaner definieren ihre Kerninteressen in diesem Fall nicht so, dass das Regime an sich weg muss, sondern das Regime darf keine Nuklearwaffen bekommen. Und wenn die Amerikaner meinen, dass sie dieses Ziel durchsetzen können, ohne im Iran einzumarschieren, dann werden sie es natürlich machen.
Klar, eine Bodeninvasion zur Demokratisierung eines weit, weit entfernten Landes bringt einem Trump keine Wählerstimmen.
Genau, und hier ist zum Beispiel auch wieder ein großer Unterschied zu sehen, der auch mit diesen strukturellen Begebenheiten zu tun hat. Demokratische Machthaber, und so einer ist Trump, zumindest Stand jetzt noch, müssen Wahlen gewinnen. Und weil sie Wahlen gewinnen müssen, ist es eben extrem wichtig für sie, dass sie solche Art Experimente nicht eingehen. Denn natürlich haben demokratische Machthaber ein riesiges Problem, wenn die eigenen Soldaten verletzt oder getötet zurückkommen. Denn diese Leute haben Familien, die haben Freunde, die haben Angehörige. Und all diese Leute sind wichtig für den Machterhalt von demokratischen Anführern. Deshalb ist es beispielsweise für einen Putin weitaus einfacher, mit gefallenen Russen umzugehen, als es für uns wäre, mit gefallenen Schweizern, gefallenen Deutschen oder zum Beispiel auch gefallenen Ukrainern umzugehen. Denn für Putins Machterhalt ist es im Grunde genommen egal, ob jemand aus einem sibirischen Dorf fällt oder nicht. Der hat natürlich auch Freunde und der hat auch Familie. Und die sind vielleicht als Resultat dessen Putin auch nicht wohlgesonnen. Aber die haben im Grunde genommen keinen Einfluss darauf, wer in Moskau regiert. Und das ist in unseren Demokratien anders. Und deshalb ist es nicht so, dass Diktaturen nur Nachteile hätten im Krieg, wie zum Beispiel als Resultat von diesen Putschabsicherungen, sondern sie haben auch einige Vorteile. Beispielsweise, dass es einfacher für sie ist, mit Gefallenen umzugehen.
Wenn ich dir so zuhöre, jetzt diese halbe Stunde, und wenn ich mir überlege, was für Länder wir da noch haben an diktatorischen Regimen, also das sind ja eben Nordkorea, Venezuela, Belarus, Kamerun und dann noch so andere Länder, die in diese Tendenzen gehen, Türkei, Russland, Ungarn, dann muss ich schon sagen, viel Hoffnung habe ich jetzt gerade nicht, wenn ich dir zuhöre. Und gleichzeitig, der Titel deines Buches heißt ja How Tyrants Fall, also wie man Diktatoren zum Stürzen bringt. Wie bringt man denn jetzt die Tyrannen zum Fall? Hast du da quasi eine, wie soll ich sagen, eine Bucketlist?
Bucketlist ist immer schwierig, weil sich natürlich diese Regimes am Ende doch noch stark unterscheiden. Aber es gibt schon einige Dinge, die man verallgemeinern kann. Man muss im Kern den aktuellen Machthaber schwächen. Man muss alternativen Eliten dabei helfen, sich zu mobilisieren. Und man muss die Massen stärken. Und man muss auch tatsächlich alles drei gleichzeitig machen. Denn wenn man nur den aktuellen Machthaber schwächt und den alternativen Eliten dabei hilft, sich gegen ihn aufzubegehren, dann läuft man Gefahr, dass man eine Diktatur einfach durch eine andere ersetzt. Das heißt, man muss ganz zwingend alles gleichzeitig machen. Und natürlich ist es so, dass man von außen immer Einfluss hat. Aber welchen Einfluss man hat, kommt auch darauf an, was für Fähigkeiten man hat. Ja, Deutschland ist anders aufgestellt als die Schweiz und die Schweiz ist anders aufgestellt als die Vereinigten Staaten von Amerika. Man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen wie ein Werkzeugkoffer. Es gibt einige Länder, die haben den kompletten Werkzeugkoffer voll und die können im Grunde genommen ganz viel machen, um diese Diktatoren zu schwächen. Und andere haben vielleicht weniger Werkzeug, aber zum Beispiel sehr spezialisiertes Werkzeug. Um mal ein aktuelles Beispiel zu nehmen, vielleicht kann die Schweiz keine große militärische Hilfe leisten für Oppositionelle, aber vielleicht kann die Schweiz einen Einfluss darauf haben, wie Gelder fließen. Vielleicht kann man aus deutscher Hinsicht, ist man vielleicht besonders gut darin, Journalisten im Ausland zu stärken. Oder vielleicht ist man in Frankreich besonders gut darin, Messenger-Dienste zu entwickeln, mit denen Oppositionelle funktional kommunizieren können, ohne dass sie vom Regime abgehört werden. Das heißt, es gibt allerlei Dinge, die man machen kann. Und wenn es möglich ist, sollte man zunächst auf friedlichen Widerstand setzen. Denn wenn Diktatoren durch friedlichen Widerstand ihre Macht verlieren, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass es tatsächlich zu einer Demokratisierung kommt.
Wenn Gewalt im Spiel ist, dann...
Wenn Gewalt im Spiel ist, wird es in aller Regel schwieriger. Und das macht insofern Sinn, wenn man sich den Mechanismus anschaut, über den friedliche Proteste tatsächlich funktionieren. Und das ist ja auch eine total spannende Frage. Also wie kann man es schaffen, dass Rentner oder Teenager, die noch nicht mal Waffen haben, es irgendwie schaffen, diese Diktatoren zu Fall zu bringen? Und im Grunde genommen funktioniert das darüber, dass man die Diktatur in eine Wahl zwischen Pest und Cholera zwingt. Man mobilisiert, man hat die Leute auf der Straße und Diktatoren können es sich nicht leisten, schwach auszusehen. Das heißt, sie müssen irgendwie diese Leute loswerden und im Grunde genommen führt das immer zu Gewalt vom Regime. Wenn man jetzt aber Gewalt einsetzt gegen diese Rentner und gegen diese Teenager, macht man sich selten beliebt. Das heißt, man hat im Zweifelsfall am nächsten Tag noch mehr Leute auf der Straße. Und irgendwann sind es so viele, dass man sich überlegen muss, ob man einen Schießbefehl gibt. Und genau in diesem Moment, in dem das Regime stark aussieht und die Masse schwach, weil sie überhaupt keine Waffen hat, kollabieren Regime oft unter dem Gewicht ihrer eigenen Repression. Denn nur weil ich einen Schießbefehl gebe, heißt es ja nicht, dass der tatsächlich auch ausgeführt wird. Sondern am Ende steht ja immer ein Soldat oder steht ein Polizist und der muss sich fragen, ob er tatsächlich schießt oder nicht. Und oftmals weigern sie sich. Und selbst wenn sie sich nicht weigern, splittern Regime oft oben in der Elite, weil irgendjemand sagt, pass auf, ich habe jetzt viel mitgemacht, aber das mache ich jetzt nicht mit. Und aus diesem Mechanismus ergibt sich, dass eine Demokratisierung wahrscheinlicher ist. Denn wenn man diese friedliche Protestbewegung ist und man hat es ja irgendwie geschafft, den Diktator abzusetzen und man ist jetzt an der Macht, dann liegt der eigene Wettbewerbsvorteil natürlich nicht in der Gewalt. Sondern er liegt darin, dass man Legitimität hat, dass man Leute überzeugen kann, dass man Konflikte innerhalb der Gruppe irgendwie friedlich austragen kann. Das heißt, man hat quasi in der Demokratie seinen Wettbewerbsvorteil und hat deshalb auch oft ein gesteigertes Interesse daran, dass das Land demokratischer wird.
Das ist alles schön und gut, lieber Marcel. Ich bin froh, dass du das erwähnst. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt an Nordkorea denke oder an China denke, 1989, Tiananmenplatz. Dort kann ich mir Massenproteste im Moment nicht vorstellen.
Das stimmt. Zur Wahrheit gehört, dass tatsächlich viele der destruktivsten Diktatoren, die wir in der Welt haben, wahrscheinlich nicht durch Massenproteste fallen werden. Also Kim Jong-un muss nicht unbedingt Angst haben, dass er morgen in Pyongyang 1 Million Leute vor der Tür hat. Ja. Das ist so. Und es gehört auch zur unangenehmen Wahrheit, dass man tatsächlich an der Macht bleiben kann, selbst wenn ein Großteil der Bevölkerung einen hasst, solange man über einen längeren Zeitraum brutale Gewalt gegen die eigenen Leute anwenden kann. Da haben wir uns in unseren Demokratien in den letzten Jahren, glaube ich, oft selbst belogen, weil wir den Gedanken hatten, man kann Konflikte nur gewinnen, wenn man die Hearts and Minds der Bevölkerung für sich gewinnt. Das ist natürlich nicht so. Es geht auch mit Gewalt. Aber tatsächlich ist es so, dass es extrem schwer ist, auch für die zentralisiertesten Regime, diese Gewalt flächendeckend über einen längeren Zeitraum durchzuhalten, ohne dass sie zersplittern. Es war sogar auch 1989 in Peking so, dass die chinesische Armee große Probleme damit hatten, dass sich Teile geweigert haben, auf die eigenen Leute zu schießen. In dem Fall hat es dann nicht gereicht. Es gab nicht genug, die sich dem widersetzt haben. Aber kurze Zeit später, in der DDR zum Beispiel, hat es geklappt.
Stimmt.
In der DDR hat man sich sehr genau angeschaut, was in China passiert ist. Und man hatte tatsächlich auch Angst davor, dass man ein Problem damit bekommen könnte, dass sich die eigenen Leute weigern. Man hat dann den Leuten explizit mit einer chinesischen Lösung gedroht, um zu verhindern, dass sie auch in Leipzig auf die Straße gehen. Aber es hat am Ende nicht gereicht und die Leute sind in Leipzig auf die Straße gegangen. Und als man dann vor der Entscheidung stand, ob man Massenmord begeht und die Leute niederschießt, einfach nur, weil sie friedlich protestieren wollten, konnte sich das Regime nicht dazu durchringen, den Befehl auch tatsächlich zu geben. Das Regime ist gesplittert. Das heißt, es kann funktionieren, aber es muss natürlich nicht.
Also China, Nordkorea, wenn ich dich richtig verstehe, bist du im Moment trotzdem ziemlich skeptisch, was ein Regime-Change oder zumindest eine Art Demokratisierungsprozess angeht. Hast du überhaupt noch Hoffnung, dass solche Länder überhaupt jemals so einen Prozess einläuten können?
Ich bin tatsächlich hoffnungsvoller denn je, was die Zukunft der Demokratie angeht. Ich habe mich jetzt so intensiv mit den Schwächen von Diktatoren befasst, dass ich gar nicht anders kann. Ich glaube fest daran. Und das hat vielerlei Gründe. Erstens glaube ich, dass Menschen wollen frei sein. Menschen wollen tatsächlich einen Einfluss darauf haben, wie sie regiert werden. Das muss nicht genauso aussehen wie Deutschland, das muss nicht genauso aussehen wie die Schweiz, aber die Leute wollen in irgendeiner Form und Weise mitbestimmen. Das wollen die einfach. Ja, also the genie is out of the bottle. Das kriegst du auch nicht mehr weg. Die Leute wollen es. Zweitens ist es so, dass ich glaube, dass diese Diktatoren oftmals weitaus verletzlicher sind, als sie aussehen. Denn genau dieser Gedanke von außen, von diesem starken Mann, der alles entscheidet, ist eben einfach ein Mythos. Sondern das sind Leute, die permanent auf der Klippe stehen. Und es gibt gute Chancen, dass sie sich einfach selbst sabotieren, weil sie durch die Struktur des Regimes bedingt immer schlechtere und schlechtere Entscheidungen treffen, die am Ende des Tages dazu führen, dass sie die Macht verlieren. Und dann vielleicht noch eine Sache, die mich auch total hoffnungsvoll macht, die vielleicht erstmal langweilig klingt. Demokratien sind extrem gut darin, Nachfolge zu regeln. Und Diktaturen sind im Grunde genommen das Gegenteil. Wenn in einer Demokratie ein Machthaber abgewählt wird, dann wartet man kurz und dann läuft der oder die nächste läuft ins Regierungsgebäude. Und in der Regel ist es für uns kein Problem. Und wenn es einen Disput gibt, dann haben wir Ämter und wir haben Regeln und wir haben Gerichte und wir haben die Polizei. Wir können das gut regeln. In Diktaturen ist es so, dass im Grunde genommen jedes Mal, wenn die Nachfolge geregelt werden muss, die Würfel komplett neu gerollt werden und alles kann passieren.
Gibt es Stress?
Es gibt Stress. Es kann dazu führen, dass man einfach einen neuen aussucht und dass es relativ geräuschlos funktioniert. Aber es kann auch zu Chaos führen, es kann zu einer Demokratisierung kommen. Also es ist sozusagen, jedes Mal wird neu gemischt. Und zu guter Letzt ist es so, dass ich einfach total von der Demokratie als solches überzeugt bin. Wir haben ein System, in dem uns unsere Machthaber ab und zu was Gutes tun müssen. Sie müssen Schulen bauen, sie müssen Straßen bauen, sie müssen sich um uns kümmern. Nicht, weil sie gute Menschen sind oder weil sie uns lieben, sondern einfach, weil sie ihre Macht behalten wollen. Und das ist in einem System wie dem Iran oder Russland oder Nordkorea oder auch China komplett anders. Unsere Interessen in der Demokratie sind viel näher an den Interessen der Machthaber als in jedem anderen politischen System. Und das gibt uns einen riesigen Vorteil, der mich total hoffnungsvoll für die Zukunft macht.
Tja, das ist doch ein schöner, positiver Gedanke, den wir gerne als Schlusswort mitnehmen. Vielen Dank, Marcel.
Vielen Dank.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen, heute mit dem Hamburger Politikwissenschaftler Marcel Dirsus. Er hat das Buch geschrieben mit dem Titel »Wie Diktatoren stürzen«. Mein Name David Vogel, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.